Out of the Box, der Podcast für Entrepreneurship und Innovation im Gesundheitswesen von und mit Tobias Krieg.
Herzlich willkommen zur dritten Interviewfolge von Healthcare Out of the Box. Mein Name ist Tobias Krieg und heute sprechen wir mit Tina Hillebrecht und Dennis Stritzke, den Gründern von Elia Semiotics. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich wieder einsteige mit, es war für mich eine besonders spannende Folge, aber auch das wäre tatsächlich die Wahrheit, denn das Interview mit Dennis und Tina war wirklich sehr interessant, denn wir haben zum einen natürlich inhaltlich über die spannende Digital Health App Elia von den beiden gesprochen, die Menschen dabei unterstützt, die Sprachprobleme haben. Wie das genau passiert, dazu gleich mehr. Zum anderen fand ich natürlich auch sehr interessant, die persönlichen Insights, die persönlichen Inhalte, die uns die beiden in dem Interview gegeben haben. Sie sind nämlich tatsächlich ein Digital Health Gründerpaar und auch da haben wir drüber gesprochen, was das für Herausforderungen und Vorteile und wie man überhaupt generell als Gründerpaar agieren sollte. Darüber haben wir alles gesprochen, was das mit sich bringt. Im ersten Teil sind wir neben der persönlichen Vorstellung der beiden sehr inhaltlich unterwegs, was für mich insofern spannend war, als dass ich mit dem Bereich Logopädie und all das, was das mit sich bringt, beispielsweise nach einem Schlaganfall, wenn man nicht mehr wieder sprechen kann, welche Lösungen es da gibt und welche Vorteile beispielsweise Elia da bieten kann. All über das haben wir gesprochen, da habe ich sehr viel gelernt. Und im zweiten Teil, das war eigentlich gar nicht so geplant, sprechen wir dann auf einmal über den Bereich Gründungspaar oder Gründen als Paar, worauf man dabei achten sollte. Und das fand ich persönlich, da habe ich sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt auch daraus. Denn ich denke, für jede Art von Beziehung, ob das jetzt als Paar ist oder als Geschäftspartner, ist es denn wichtig, bestimmte Rahmenbedingungen zu definieren und Regeln, und die beiden haben das, finde ich, sehr elegant gelöst. Vielleicht ist da die ein oder andere Inspiration für dich dabei. Ich will aber jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ins Interview ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, liebe Tina, lieber Dennis. Schön, dass ihr dabei seid. Steigen wir doch direkt einfach mal ein mit eurer Vorstellung. Stellt euch doch einmal ganz kurz selbst vor.
Hallo Tobias, erstmal danke, dass wir mit teilnehmen dürfen am Podcast. Ich bin Tina, ich bin die Logopädin bei uns im Team und arbeite auch immer noch als Logopädin und bin bei uns im Startup vor allem für die inhaltliche Gestaltung, alles logopädisch-fachliche zuständig und habe damals auch die Grundidee gehabt für Elia.
Und ich bin Dennis Stritzke, Softwareentwickler von Ausbildung und auch im Herzen und bin eigentlich eher durch die Tina zu der in den Medizinbereich gekommen und war vorher als technischer Berater tätig und jetzt auch als technischer Berater selbstständig, habe also den ganzen lieben langen Tag mit der Software zu tun und bin dann auch so bei Elia damit eingestiegen. Kümmere mich da jetzt aber auch um deutlich mehr als nur einfach die Technik, sondern natürlich auch das, was die ganze Firma angeht, und daraus wirklich ein sinnvolles Produkt zu machen, dass es bei den Patienten auch tatsächlich ankommt.
Das klingt schon mal spannend, vor allem Softwareentwickler im Herzen. Ich nehme an, Tina ist auch Logopädin im Herzen.
vielleicht ich habe heute durch und durch.
Sehr gut. Wir haben ja jetzt noch gar nicht so wirklich viel dazu gesagt, was Elia eigentlich ist. Vielleicht fangen wir damit einmal an und könnt ihr noch mal kurz erklären, was so der Grundgedanke ist, was Elia eigentlich tut oder macht.
Also Elia ist eine Kommunikationshilfe in Form einer App, die es quasi vielen Patienten ermöglicht, sich mitzuteilen, wenn sie nicht mehr sprechen können. Also es gibt im Krankenhaus, aber auch ambulant viele Patienten, die zum Beispiel durch einen Schlaganfall oder während der Beatmung nicht mehr sprechen können. Das kann einmal Ursachen hirnorganisch haben, aber halt auch einfach funktionell durch Beatmung funktioniert es halt nicht mehr. Und diese Patienten sollen halt trotzdem die Möglichkeit haben, sich mitzuteilen. Und Elia ist eine App, in der es Icons gibt und mit Sprachausgabe können die Patienten sich darüber dann mitteilen. Und leider gibt es da bisher für die Klinik noch nicht so die andere adäquate Lösung.
Das heißt, Zielgruppe sind vor allem Patientinnen und Patienten im Krankenhausumfeld, habe ich das richtig verstanden?
Genau. Weil da aus unserer Sicht erstmal die größte Lücke ist. Also für die Langzeitversorgung gibt es schon Sachen, die in die Richtung gehen. Das ist dann aber auch ein ganz anderer Ansatz, also in Patienten individuell zu versorgen. Und wir konzentrieren uns gerade eher darauf, in Kliniken Patienten zu versorgen und auch das Personal dadurch dann zu entlasten.
Das klingt erstmal sehr gut. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor oder schlimm vor, nicht mehr sprechen zu können. Und da so eine digitale Lösung zu haben, die einem dabei hilft, denke ich, bringt ziemlich viel Wert. Wir gehen da auch gleich dann nochmal im Detail drauf ein, wie das vielleicht noch genauer funktioniert. Aber bei uns geht es ja auch um so ein bisschen die Entrepreneurreise. Und deshalb würde ich zuerst nochmal gerne wissen, ja, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht gibt es da ja so eine persönliche Geschichte, die mit diesem Thema euch verbindet. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen was zu sagen.
Ja, auch wenn die Reise eigentlich bei Tina angefangen hat, möchte ich das Ganze mal erzählen. Weil Tina hat in ihrem Bachelorstudium oder besser gesagt in der Bachelorarbeit sich genau mit diesem Thema befasst. Und zwar, wie sie mit diesen sprachlosen Patienten es irgendwie hinbekommen, denen eine Stimme zu geben. Und das Ergebnis dieser Arbeit war dann ein Konzept, wie denn so eine App aussehen könnte. Und wir saßen dann sonntagmorgens beim Frühstückstisch, wo sie mir das erste Mal wirklich von dieser ganz konkreten Idee erzählt hatte. Und ich dachte mir dann, es hört sich doch relativ einfach an. Dann sollten wir das doch mal bauen, überhaupt mal einen Prototypen bauen. Und das war auch ganz interessant, weil einen ersten Prototypen gab es dann auch an diesem Sonntagnachmittag. Und wir dachten uns, das ist doch schon mal eine ganz interessante Sache. Und über den Rahmen der Bachelorarbeit hatte ich dann einfach ohne weitere große Absichten das Ganze mal so gebaut, dass sie das dann in ihrer Abschlusspräsentation auch tatsächlich als das Konzept vorstellen konnte auf einem echten Tablet mit der App in der Hand, was so ganz praktisch war. Und dann ging die ganze Reise noch deutlich weiter.
Genau, denn das Projekt hat dann eine Weile geruht. Ich war dann ja auch so ein bisschen im Umbruch, Studium abgeschlossen und dann ging es irgendwie weiter, Umzug und so weiter. Und nach einigen Monaten haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt und überlegt, machen wir jetzt weiter oder nicht? Das muss man sich ja auch gut überlegen, wenn man im Gesundheitswesen gründen will.
Absolut, ja, definitiv. Was war der Grund bei euch? Vielleicht mal als Zwischenfrage, warum?
Also am Ende war es einfach, dass wir gesehen haben, dass wir jetzt irgendwie diese App haben, die schon irgendwie mehr als ein Prototyp ist. Und wir gesehen haben, das ist doch einfach sinnvoll. Und wir müssen daraus jetzt irgendwas tun. Wir können das nicht einfach liegen lassen. Und haben dann einfach angefangen, ein bisschen ernsthafter darüber nachzudenken, was das denn jetzt eigentlich heißt, das zu tun. Auch wenn unsere erste Wahrnehmung davon mittlerweile sich als recht falsch herausstellt. Aber
das ist interessant. Was genau meinst du vielleicht direkt mal als Frage? Was hat sich da als falsch herausgestellt?
Also wenn ich jetzt erstmal von mir spreche, habe ich mir das als deutlich einfacher vorgestellt. Weil was wir zu dem Zeitpunkt wussten, schon von vielen Logopäden und Pflegekräften, dass definitiv dieser Bedarf gesehen wird und wir hatten auch schon die Möglichkeit, dass wir das ein paar Patienten in die Hand gedrückt haben. Und wir wussten, das ist was Sinnvolles und wir lösen ein Problem damit. Und wir dachten dadurch, dass wir das Problem lösen und die Leute das Problem verstehen, dass es doch relativ einfach sein sollte, daraus irgendwie was zu tun. Aber dann sind wir natürlich als nächstes über die Medizinprodukte-Zertifizierung gestolpert und natürlich darüber, dass es tatsächlich auch in den Krankenhäusern ankommt. Und das ist auch jetzt ein Weg, der recht holprig ist, auch wenn wir mit vielen Leuten zu tun haben, dass alles stetig vorangeht. Das ist aber ein langer Weg und da war also meine Wahrnehmung von dem, was eigentlich für Hürden da sind, einfach nicht sehr akkurat.
Ja, okay. Das stimmt. Ich weiß, das geht nahezu jedem und jeder Person, die das versucht, im Healthcare-Bereich sowas zu gründen oder eine App zu entwickeln oder eine Software oder was auch immer, geht das ähnlich. was einfach an der Komplexität dieses ganzen Umfeldes ja hängt, dass verschiedene Stakeholder zusammenkommen, der Nutzer da ist, Nutzerin, die das Problem hat und vielleicht eine Lösung dafür braucht, aber letztendlich zum Beispiel das Krankenhaus ja als Kunde auftritt und die ein ganz anderes Problem versuchen zu adressieren. Und man muss für den Nutzer und für das Krankenhaus ein Problem lösen. Das ist wahrscheinlich auch die Erfahrung, die ihr gemacht habt, wenn ihr versucht habt, die App an die Krankenhäuser zu bringen, oder?
Absolut.
Ja, also genau, da steht nicht unbedingt immer nur der Patientennutzen im Vordergrund, sondern es muss auch einfach für die Kliniken passen. Und vor allem die Pflege, also bei uns ist vor allem die Pflege, die da auch ein großes Mitspracherecht haben soll, weil die halt auch viel am Patienten sind.
Das ist jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Es muss für die Kliniken passen. Ohne jetzt zu kritisch sein zu wollen, es muss natürlich auch in gewisser Weise ökonomisch passen, richtig?
Auf jeden Fall.
Ja. Also das ist ja auch so etwas, was ich sehr häufig höre, dass Entscheidungen natürlich aus unterschiedlichsten Perspektiven getroffen werden und die ökonomische ist sicherlich eine, die auch sehr wichtig ist dabei. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich würde nochmal so der erste Moment erinnern, wo zum ersten Mal wirklich ein Schlaganfallpatient, nehme ich an, dann diese App ausprobiert hat. Was ist denn da passiert?
Der erste Moment, den hatte ich, glaube ich, noch in der Praxis. Das war, also ich habe während des Studiums dann noch in der Praxis gearbeitet und in der Klinik. Und ich hatte einen Schlaganfallpatienten mit einer Aphasie, also einer Sprachstörung, die er schon länger hatte. Und bei dem Patienten war es so, der hatte einen Talker, also auch ein Sprachausgabegerät für die Langzeitversorgung. Mhm. Und das lag einfach in der Schublade. Das war ein Riesenklopper. ein Gerät, sehr unhandlich, sehr komplex. Und der Patient war geistig sehr fit. Aber er konnte einfach mit diesen verschiedenen Sprachebenen in diesem Talker nicht umgehen. Und mit dem hatte ich dann noch die Gelegenheit, Elia einmal auszuprobieren. Und das war ganz schön, weil es war halt nur ein modernes iPad, mit dem man halt auch so, ich sag mal, in der normalen Umwelt agieren kann, ohne dass es komisch wirkt. Und er ist damit halt super zurechtgekommen und konnte sich sehr schnell zurechtfinden und dann ein paar Äußerungen bringen, irgendwie zum Beispiel, dass er gerne Brot isst mit Marmelade oder irgendwas ganz Banales. Aber für mich war es halt super zu sehen, okay, es funktioniert. Auch jemand, der schwer betroffen ist, kann damit umgehen. Und es muss vielleicht dann nicht so eine komplexe Kommunikationshilfe sein, die er schon hatte.
Kannst du das ein bisschen genauer erklären, wie dieses andere Gerät funktionieren würde? Ich kenne das nämlich tatsächlich gar nicht.
Also es gibt Geräte, wo man einfach auch ganz viele kleine Bilder hat in einer Benutzeroberfläche und man baut sich quasi seinen Satz zusammen. Also dann gibt es eine Kategorie, wo alle Verben sind, eine Kategorie, wo alle Nomen sind, dann sind die gegebenenfalls nach Themen sortiert und genau, also sehr, ja, sehr verschachtelt. Genau, man hat dadurch viele Möglichkeiten zu kommunizieren, aber man muss sich natürlich erstmal zurechtfinden. Und das Problem bei den Aphasikern ist, dass gerade dieses strukturierte sprachliche Denken, also was brauche ich eigentlich zuerst in einem Satz, das funktioniert oft gar nicht. Das heißt, der war halt einfach überfordert mit dieser Oberfläche. Genau. Okay. Und Endergebnis aller Geräte ist immer eine Sprachausgabe, also dass letztendlich dann der Satz durch eine Computerstimme oder auch natürlich eingesprochene Stimme gesprochen wird.
Okay, das macht Sinn. Jetzt wäre natürlich der richtige Moment, um nochmal ein bisschen genauer zu erläutern, wie das denn eigentlich bei Elia dann funktioniert. Was vereinfacht denn Elia im Verhältnis zu diesem anderen Gerät?
Also erstmal ist der erste große Unterschied, dass wir uns auf die Akutversorgung und auch Reha-Phasen im Krankenhaus spezialisiert haben. Dass es jetzt also nicht darum geht, alle möglichen Gesprächskontexte abzubilden, sondern wirklich das, was relevant ist. Heißt auch, wir haben die App so aufgebaut, dass hauptsächlich die Gesprächskontexte enthalten sind, was zum Beispiel ein Pflegebereich ist, ein Therapiebereich, die Visite und solche Dinge. Und ich zum Beispiel dann in dem Pflegebereich so etwas sagen kann wie, ich brauche ein Glas Wasser oder sowas, dass ich überhaupt mal meine Bedürfnisse mitteilen kann und einfach die Dinge, die in dem Kontext Krankenhaus, Therapievisite und alles passieren, damit überhaupt schon mal abhandeln kann. Und was wir darauf geachtet haben, ist zum einen, dass die Sprachausgabe so natürlich wie möglich klingt, das dann auch in einer männlichen und weiblichen Stimme haben, dass einfach eine größere Identifikation bei der Person dort möglich ist. Und wo wir relativ viel Zeit reingesteckt haben, ist der Punkt, wie diese Icons und Bilder dort überhaupt aussehen. Aber zum einen, dass es erstmal recht einheitlich wirkt und auch bei den Leuten angenommen wird, weil viele von den bisher verwendeten Systemen zwar sehr viel Sinn dahinter hat, von vielen Leuten aber als sehr, sehr kindlich wahrgenommen werden und dementsprechend einfach die Akzeptanz nicht ganz so hoch ist. Und es geht also da hauptsächlich darum, dass es explizit für den Klinikkontext gebaut ist.
Ich würde jetzt mal interpretieren, bei euch ist die Akzeptanz ganz gut oder was kannst du darüber berichten, wieso die Erfahrungen mit den Patientinnen und Patienten sind?
Also mal mindestens hat auch noch niemand gesagt, hey, das sieht kindlich aus. Also haben wir das Ziel zumindest schon mal erreicht. Also wir haben, glaube ich, zwei Dinge dazu. Einmal das, was wir so mitbekommen von den Reaktionen, was die Menschen, die es anwenden und auch in deren Kontext sagen. Und eine quantitative Befragung, die wir mal über eine Webseite gemacht haben. Erstmal die etwas einfachere Antwort mit der Webseite, die Befragung. Da haben wir einfach gefragt, du Mensch, der hier gerade vor dem Computer sitzt, was siehst du in diesem Bild? Und da war es uns überhaupt erstmal wichtig, dass wir bei den meisten Dingen einfach viele Leute einfach erkennen. Und es ist bei dem Wasserglas noch relativ einfach. Aber wenn es jetzt sowas ist, wenn ich die Frage äußern will, wie geht es jetzt weiter während einer Visite, ist jetzt dann vielleicht nicht auf Anhieb klar, was da für ein Icon wirklich gut ist. Und das konnten wir zum Beispiel durch diese Art der Befragung schon mal rausfinden, dass viele von den Icons schon ganz gut passen. Einige andere mussten wir definitiv austauschen. Das heißt, da haben wir schon mal recht positives Feedback. Wie sieht es von den Stationen aus?
Genau, was wir oft gehört haben, ist vor allem aus dem Logopädie-Bereich. Die Logopädinnen kennen generell Talker und die wissen auch, wie die aussehen. Und da war häufig der Punkt, oh, das sieht alles so kindlich aus und das kann ich einem 60-jährigen gestandenen Mann nicht anbieten. Und da haben wir oft als erste Reaktion auch gehört, das sieht gut aus. Also einfach nur so ein, ja, endlich mal was irgendwie auch ansprechend aussieht und ich einfach so guten Gewissens auch einem erwachsenen Patienten in die Hand drücken kann.
Das könnte man ja auch unterschätzen quasi, wie wichtig auch das Design ist. Aber das spricht ja alles sehr viel dafür, dass gerade auch solche Fragen, will ich sowas benutzen, auch sehr viel damit zusammenhängen, ob ich mich damit identifizieren kann, mit dem, wie das Gerät aussieht oder was es tut oder welche Icons es hat. Also von daher ist das, glaube ich, ein guter Schritt gewesen. Ich würde jetzt gerne nochmal auf einer anderen Ebene eine Frage stellen. Wir haben jetzt sehr im Detail uns mit Elia beschäftigt. Was mich jetzt zum Startup-Thema im generell nochmal interessieren würde, ist, wie weit seid ihr im Sinne von, trägt sich das schon oder habt ihr da schon jetzt Referenzkunden, erste Referenzkunden oder seid ihr da eher in so einer Phase, wo ihr jetzt erstmal noch Kliniken sucht, die mit euch zusammenarbeiten? Vielleicht könnt ihr da nochmal drauf eingehen.
Also ganz klar können wir schon mal sagen, das trägt sich noch nicht.
Okay.
Was aber ein sehr großer Erfolg für uns war, das war vor ungefähr 1,5 Monaten, der erste echte Kauf von unserem Produkt von einer Klinik.
Ja, Glückwunsch.
Ja, danke. Wir haben davor schon einige Dinge mit Kliniken gemacht und auch schon für ein paar andere Sachen mal Geld bekommen, aber das war wirklich mal so, wie das Produkt wirklich gedacht ist und das auch wirklich eingesetzt werden soll. Und deswegen war das dann einfach wirklich mal ein Meilenstein. Sonst sind wir gerade mit einigen Kliniken in der Testphase und ich überlege jetzt gerade, ob wir von dem einen überhaupt schon ganz konkret jetzt gerade berichten können, weil ich glaube, das wäre recht interessant, das mal beispielhaft zu hören, oder?
Ja, also das dürfen wir, weil demnächst auch ein Vortrag ansteht. Genau, wir sind jetzt gerade in nochmal einer gezielten Evaluation mit der Uniklinik in Frankfurt. Da wollen wir jetzt mal auf der Stroke Unit herausfinden, wie die Elia sinnvoll einsetzen können. Genau, aber du hast gefragt, wie der Stand gerade so auch unternehmensmäßig ist. Ja. Also wir sind jetzt so gerade bei den ersten Kunden. Und natürlich ist auch immer ein Punkt, wo kommt das Geld her? Und definitiv reicht das momentan noch nicht. Aber ja, es ist immer ganz gut, ja, die nächste Klinik im Boot zu haben und zu sehen, hey, hier passiert was, weil bis dahin hat es ja auch jetzt über ein Jahr gedauert.
Ich finde das ganz spannend. Es gibt ja die unterschiedlichsten Konzepte, wie man in so einer Phase, wo noch kein oder nur wenig Geld reinkommt, auch sein Leben finanziert. Wie ist das denn bei euch? Bootstrappt ihr alles? Also im Sinne von, ihr finanziert euch über irgendwelche eigenen Einnahmequellen oder vorhandenes Kapital selbst? Wie kann man sich das vorstellen, damit andere da von euch lernen können?
Also genau, wir sind gebootstrapped und wir haben einfach den Vorteil, dass Dennis durch seine Beratungs- und Software-Tätigkeiten schon einige Rücklagen hatte, die wir einfach auch nutzen konnten und wir arbeiten beide auch noch parallel. Also Dennis als Freelancer und ich auch noch 2 Tage die Woche als Logopädin. Genau, ich könnte mir das definitiv anders auch nicht leisten. Also dann hätten wir halt Kapital von außen dazu nehmen müssen. Das mussten wir bislang zum Glück noch nicht. Aber je nachdem, was die nächsten Monate so bringen, werden wir sehen, wie lange das so dann auch weitergeht.
Das ist ja eine ganz, ganz spannende Frage, mit dem Kapital von außen dazu holen. Da gibt es ja unterschiedliche Motivationen, warum man das machen möchte, muss oder gar nicht möchte. Wir haben jetzt schon Verschiedenstes gehört. Ist es denn perspektivisch was ihr eigenfinanziert weiter betreiben wollt, aus welchen Gründen auch immer, idealistischer oder inhaltlicher Art? Oder ist es etwas, wo ihr sagt, wenn der richtige Investor kommt, der auch unsere Werte vertritt, mit dem wir sympathisch sind, dann möchten wir auch gerade, dass so jemand dann reingeht und uns dabei weiterhilft.
Also da muss definitiv irgendetwas hinter diesem Investment stehen. Also wir müssen irgendwas davon haben, was uns in irgendeiner Art und Weise weiterbringt. Das kann natürlich
außer zum einen Geld sein.
Genau, also das Geld ist natürlich eine wichtige Sache. Wenn man einfach gar keins da ist, dann läuft auch einfach gar nichts. Aber das Gute ist ja, dass in so einer frühen Phase so ein Startup gar nicht mal so super teuer ist. Dass es dann doch ganz gut tragbar ist. Das heißt, wir sind auch jetzt gerade gar nicht aktiv auf der Suche und auch nicht absehbar auf der Suche nach jemandem. Was wir natürlich immer auf der Suche sind, ist nach Leuten, die irgendwie einen sinnvollen Mehrwert bringen können im Sinne von Wissen über das, wie ein Einkauf in der Klinik funktioniert, Zugang zu weiteren Klinikverbänden und all solche Sachen. Und wenn jetzt natürlich ein Investor um die Ecke kommt, der schon genau diese Zugänge hat oder vieles Wissen in dem Bereich hat, ist das natürlich was, wo sowas auch interessant ist. Aber jetzt gerade haben wir zumindest kein Problem, was wir sehen, was jetzt einfach durch Geld gelöst werden könnte.
Das ist interessant und komfortabel. Es geht ja vielen auch anders. Aber schön, dass das für euch, dass ihr diese Freiheit habt. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass vielleicht das auch eine Belastung ist, nebenbei zu arbeiten? Oder wie empfindet ihr das?
Das ist auf jeden Fall so. Manchmal finde ich es ganz gut, weil ich halt noch in der Praxis bleibe. Also das ist für mich immer noch so ein Punkt, wenn ich immer noch Patienten live sehe und nicht nur quasi meine Konzepte vor mich hinbastel, hat das auch positive Auswirkungen. Klar, aber wir sind weniger flexibel. Wir müssen gucken, dass Termine richtig organisiert werden und dass alles passend gelegt wird. Es sind immer mehrere Baustellen dann und die sind natürlich auch im Kopf.
Ja, und gerade auch dieses mehrere Baustellen ist, glaube ich, auch für mich der Punkt, was halt teilweise echt mal anstrengend ist. Gerade jetzt in der Art der Arbeit, wie ich sie jetzt nebenbei mache, ist mal recht viel los nebenbei und mal auch gar nichts. Aber ich finde es insgesamt gar nicht mal so schlecht, weil es zum auch Sorgen nimmt, wie zum Beispiel, wie kann ich jetzt gerade meine Miete bezahlen oder sonstiges. Und finde es dann auch in dem Kontext einfach sehr, sehr hilfreich, eine möglichst freie Zeiteinteilung zu haben, um dann auch diese Planung sinnvoll hinzubekommen. Wann kann ich jetzt wo was tun? Und dann ist es, glaube ich, sogar schon ganz gut stemmbar.
Ich finde es gut, jetzt mal euch als Beispiel für, man könnte das ja als Sidepreneur oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, betiteln. Was den Vorteil oder die Vorteile hat, die ihr gerade benannt habt, die Freiheit und trotzdem gewisserweise noch die Sicherheit, die finanzielle, sich selbst finanzieren zu können. Was dafür spricht, ist vielleicht auch dieses Konzept, das nennt man Run Your Own Race. Also es geht nicht zwangsläufig um Schnelligkeit immer, sondern man kann auch in seinem eigenen Tempo, wenn man stetig dranbleibt, sowas weiterentwickeln und ist irgendwann trotzdem an dem Punkt angekommen, an dem das Ganze zum Erfolg wird oder an dem das Ganze validiert wird, je nachdem, welchen Punkt man anstrebt. Es gibt natürlich das andere Konzept, dass man sagt, okay, Fokus, voll rein investieren an Zeit, Mühe, Geld, wie auch immer, mit einem Stipendium, mit einem Investment, wie auch immer, was natürlich auch auf eine andere Art und Weise zum Erfolg führen kann. Also diese zwei großen Strömungen erlebe ich immer wieder und man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass irgendwas besser ist. Deshalb interessant von euch, dieses Sidepreneur mal dargestellt bekommen zu haben.
Wobei ich da noch gerne ergänzen muss, bei dem Sidepreneur, wir handhaben es schon so, dass Elia eher den Fokus abbekommt im Vergleich zu den anderen Themen.
Ah, okay.
Was bei Tina jetzt zum Beispiel auch heißt, dass du ja im Regelfall 2 Tage pro Woche in dieser Klinik arbeitest. Das sind auch wirklich rein mal von der rein verfügbaren Zeit, mehr Zeit bei Elia da ist. Bei mir ist es ein bisschen schwankender, aber auch, dass wirklich der Hauptfokus auf Elia liegt. Und gerade bei der Förderung, die du gerade angesprochen hast, war es bei uns ganz interessant, dass wir ja erstmal einfach so privat gestartet sind mit diesen Sachen und dann irgendwann uns gesagt haben, hey, das ist was Sinnvolles, wir müssen das jetzt mal richtig verfolgen. Mhm. Und da hatten wir uns dann erstmal gesagt, okay, jetzt gerade ergibt Exist irgendwie, oder Exist war so das eine große Ding, was für uns wirklich realistisch war, dass wir es wahrscheinlich auch bekommen hätten. Und wollten das dann aber noch nicht zu dem Zeitpunkt machen, weil es einfach noch nicht konkret genug war. Und haben dann eine ganze Weile später, wo wir gesagt haben, hey, jetzt wäre Exist oder so in den nächsten Monaten wirklich praktisch. Aber ich meine, jeder, der schon mal einen Exist-Antrag geschrieben hat, weiß auch, dass das eine Weile dauert, bis der durch ist und bis da überhaupt irgendwas passiert. Und bei uns war es dann so, dass wir am Ende gar keinen Exist-Antrag gestellt haben, weil es für uns sinnvoller war, die Firma zu diesem Zeitpunkt zu gründen, um dann auch tatsächlich richtig mit einer juristischen Person an Kliniken und sowas rantreten zu können. Und das hätte sich mit dem Exist-Stipendium schon mal komplett ausgeschlossen. Das heißt, da war das schon mal ein interessanter Weg, den wir nicht ganz so gegangen sind, wie wir es eigentlich wollten, aber einfach um schneller zu sein.
Es macht durchaus Sinn, so wie du das erklärt hast. Also es ist ja meistens so ein Abwägen und immer, man passt es ja oft an seine eigenen persönlichen und natürlich auch an Begebenheiten an und natürlich auch an den Weg des Produkts oder der App und muss es gibt keinen richtigen Weg letztendlich und man muss immer sehr flexibel bleiben. Deswegen schön, dass du das nochmal klargestellt hast und auch schön, dass du nochmal gesagt hast, es ist kein Sidepreneur, es ist der Fokus, weil das spricht ja sehr für die Qualität, die er dann da auch eben reinsteckt. Ich würde gerne nochmal auf der persönlichen Ebene, jetzt sind wir ja sowieso schon so auf so einer methodischen Ebene, jetzt auf der persönlichen Ebene nochmal fragen, seitdem ihr angefangen habt mit Elia, was waren denn für euch so die größten Learnings für euch selbst? Entweder fachlich, das habt ihr schon angesprochen, aber vielleicht auch als Mensch.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt für mich war, dass ich auch Sachen machen kann, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie machen soll, kann, darf. Okay. Also das fängt bei, keine Ahnung, irgendwie Marketingmaterialien erstellen oder jetzt diese Woche waren wir wieder intensiv irgendwie daran, Studien zu recherchieren und das ist jetzt vielleicht nicht das, was man sich als erstes vorstellt, wenn man an eine Start-up-Gründung denkt. Und ich glaube, viele Punkte, die man so lernt, ist auch einfach durchs Miteinander arbeiten. Wir haben auch unterschiedliche Herangehensweisen an Themen, die sich oft ergänzen, aber auch manchmal dann schwierig sind, das dann dem anderen so rüberzubringen. Und auch, dass wir uns da immer wieder auf neue Methoden einlassen und auch manchmal von außen dann nochmal neue Methoden kennenlernen. Das waren so Sachen, die für mich irgendwie neu waren. Dennis hat die Sprache verschlagen.
Das ist sehr interessant.
Ich habe gelernt. Doch nochmal überlegt, was jetzt eigentlich gerade wirklich die relevanten Sachen sind, weil ich glaube, jetzt so über die ganze Zeit war da schon sehr, sehr viel, was ich gelernt habe. Wenn ich es jetzt erstmal wirklich auf die persönliche Ebene ziehe, ist, glaube ich, das Interessanteste dabei, wirklich mit Tina zusammenzuarbeiten, weil du hast es vielleicht schon beim Sonntagmorgen-Frühstück rausgeraten können. Wir sind auch privat ein Paar, wohnen auch zusammen hier in Frankfurt.
Schön.
Und das heißt natürlich auch, wir können jetzt hier ohne Probleme zusammen in einem Raum sitzen bei diesem Interview, was sehr angenehm ist. Arbeiten aber natürlich zusammen, kochen zusammen, wohnen zusammen, das ist ganz schön viel zusammen. Und gerade was jetzt so die Themen um Elia rangeht, ist das ja was, was oft sehr, sehr strukturiert ist, wo wir gucken, dass wir wirklich irgendwelche Ziele erreichen wollen. Was natürlich anders ist, als ist das Privatleben, wo es jetzt irgendwie nicht darum geht, irgendein Ziel zu erreichen oder irgendwas. Dass auch einfach die Art, wie das miteinander ist, einfach ganz unterschiedlich ist. Und ich finde es auch immer wieder schwierig, das ordentlich zu trennen. Ich finde es auch gar nicht so gut, das immer richtig zu trennen, weil es ist auch wirklich praktisch, beide Personen, also die Privatperson Tina da zu haben und auch die Geschäftsperson Tina. Aber es ist immer eine interessantes Hin und Her zwischen diesen verschiedenen Rollen. Ich glaube, das war für mich ein großes Learning, da überhaupt mal so eine halbe Idee zu haben, wie sowas funktionieren könnte.
Ja, das ist interessant. Ja, Tina, sag ruhig.
Und viele andere Gründer, die bei uns im Umfeld sind, die sagen auch oft, wie könnt ihr nur als Paar zusammen gründen? Also viele, die sagen so, oh, das könnte ich nicht. Wir machen das jetzt schon ein Jahr und das läuft ja doch ganz gut.
Ich finde das unglaublich interessant. Ich werde da gleich nochmal reinfragen. Vielleicht eine Sache, die mir dazu eingefallen ist, gerade wenn es um Investments geht, das habe ich jetzt in einem anderen Gespräch mit einer anderen Gründerin letztens gehört, sind Investoren tatsächlich sehr zurückhaltend, wenn es in die Investments in Paare angeht, wo ich erstmal mich gefragt habe, warum ist denn das eigentlich so? Das frage ich unbedingt auch nochmal, wenn ich mit einem Investor so ein Interview mache, wie da die Ansichten sind, weil es kann ja Vor- und Nachteile haben. Aber jetzt möchte ich bei euch nochmal nachfragen, was würdet ihr denn sagen, sind so die Dinge, die man tun sollte, dass das gut funktioniert?
Sprechen.
Sprechen, miteinander sprechen.
Miteinander sprechen und viel Offenheit. Also ich glaube, bei uns ist ein ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel finanziell. Also wir wissen gegenseitig alles, es gibt da keine Geheimnisse und das ist halt auch eine wichtige Grundlage, um so eine Gründung zusammen zu machen. Auch Absicherung. Natürlich haben wir auch bei der Gründung geguckt, was passiert, falls wir uns trennen sollten. Was passiert mit der Firma? Das kommt einem erstmal sehr komisch vor, wenn man solche Sachen bespricht. Aber auch sowas, was ist, wenn der eine mal stirbt? Also es gibt einfach ganz viele Sachen irgendwie, die man berücksichtigen muss, mit denen sich vielleicht Gründer, die nicht kein Paar sind, sich nicht so befassen müssen.
Ja, und ich glaube, das ist auch genau dieser Punkt, also über all diese Sachen zu sprechen, die halt normalerweise jetzt nicht unbedingt in eine Beziehung gehören müssten, die aber jetzt gerade bei so einem Gründungsvertrag halt auch total relevant sind. Und ich möchte es nochmal ergänzen mit dem, was passiert, wenn wir uns trennen? Es ging ja sogar noch einen Schritt weiter. Was passiert, wenn wir uns trennen sollten, jemand anders heiraten und dann eine Scheidung haben? Was passiert dann mit Firmenanteilen? Also sowas müssen wir durchdiskutieren. Oha. Und das sind ja schon sehr hypothetische Konstrukte, die aber halt trotzdem relevant sind. Und ich glaube, das sind auch solche, noch ein nächster Punkt, den ich recht relevant finde, ist Dinge wirklich explizit machen. Das heißt, zum einen bezogen auf das Sprechen, also wirklich nochmal zu versichern, hey, was hast du eigentlich gerade wirklich gesagt, um das auch richtig zu verstehen und nicht nur denken, dass ich es verstanden habe, als aber auch diese explizit auf rechtlicher Ebene zu sein. Weil konkret heißt es auch, dass jetzt für die Firmenfinanzierung ich aus meiner Firma in unsere Firma Elia ein Darlehen gegeben habe. Und nur weil wir uns jetzt gerade wunderbar verstehen und alles wunderbar läuft, haben wir natürlich trotzdem den Darlehensvertrag aufgesetzt, den wir beide schön formell unterschrieben haben und alles. Sodass halt auch, falls mal irgendwas nicht laufen sollte, zumindest die ganze Basis noch klappt, und dass nicht gleich alles in den Bach runtergeht.
Das ist faszinierend. Das heißt, ihr habt zum einen inhaltlich sehr intensiv darüber diskutiert, was alles passieren könnte, habt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch ganz vieles schriftlich geregelt und festgelegt. Seid ihr da, habt ihr wirklich dann alle Eventualitäten auch schriftlich geregelt oder gibt es da noch Graubereiche, wo ihr gesagt habt, gut, das muss man jetzt nicht regeln?
Also wahrscheinlich hat es sich jetzt gerade noch ein bisschen mehr aufgeschrieben angehört, als es wirklich ist. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall alles aufgeschrieben, was irgendwie die rechtlichen Auswirkungen hat.
Vor allem also gerade wahrscheinlich den Gesellschaftsvertrag und diesen Darlehensvertrag. Das
ja,
vor allem,
oder? Ganz genau.
Ja, okay. Genau. Aber da muss man sich ja mit wem auch immer man gründet sowieso mit auseinandersetzen. Selbst wenn man kein Paar ist, muss man sich da rechtlich, denke ich, sehr gut absichern und auch klären, was passiert in solchen Fällen. Auch da kann ja jemand sterben oder was auch immer passieren. Ja, aber als Paar ist es, glaube ich, ich meine, auf der rechtlichen Ebene ist es schon das eine. Auf der emotionalen Ebene, dann auch gerade, wenn es mal um kritische Themen geht, ist es, denke ich, auch eine Herausforderung, oder?
Ja, durchaus.
Absolut.
Wobei, wenn ich mich erinnere an diese ganze Gründungszeit, wir sind, glaube ich, recht pragmatisch daran gegangen. Also klar war es erstmal komisch, darüber zu sprechen, aber da waren wir recht pragmatisch. Was ich sonst nicht immer bin, aber
da schon. Habt ihr Gründerpersönlichkeit versus Privatpersönlichkeit, wenn ihr mit sowas umgeht?
Puh.
Ich überlege gerade, das müssen wir wahrscheinlich gegenübereinander sagen können, oder?
Gründerpersönlichkeit gegenüber privater Persönlichkeit.
Also wenn ich da jetzt erstmal für die Tina antworte, da gibt es definitive Unterschiede. Ich glaube erstmal gemeinsam bei den beiden Persönlichkeiten ist auch das, wie ich es in vielen Neuropäden sehe, so sehr am Patienten zu arbeiten und sehr auf die Bedürfnisse dabei zu achten. Und ich glaube, die Gründungstina ist dann nochmal sachlicher und ein bisschen differenzierter unterwegs und zwar immer noch sehr auf der emotionalen und Bedürfnisebene, aber auch sehr viel stärker dann auf dieser analytischen.
Ich Ich glaube, Dennis ist generell analytisch. Egal wo. Und das passt ja auch ganz gut zu seinem Aufgabengebiet und zu dem, was er gut kann. Und das ist natürlich in Gründungsthemen oft auch sehr praktisch, weil ja dann weniger vergessen wird oder so.
Danke, dass ihr da jetzt so wirklich auch uns in was Privates reingelassen habt, dass ihr darauf geantwortet habt. Ich hatte das gar nicht geplant, ehrlich gesagt, aber es hat sich jetzt in die Richtung entwickelt. Und faszinierend und auch irgendwie beeindruckend, dass ihr jetzt quasi für den anderen geantwortet habt. Ja, also das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber habt ihr wirklich schön gemacht. Vielleicht verlassen wir jetzt diesen privaten Bereich dann auch wieder nochmal. Ich würde euch jetzt gerne nochmal fragen, wenn ihr anderen Gründerinnen und Gründern eure besten drei Hinweise oder Tipps aus dem Prozess geben solltet. Welche drei wären das bis heute?
Ich glaube, der erste total triviale Tipp ist, lies das Buch Lean Startup.
Ja, sehr gut.
Also, weil so viel, was da drin steht, ist so relevant. Und ich glaube, der nächste Punkt ist dann auch schon, und mach das, was da drin steht, und denk nicht nur, du tust es so. Weil, also ich glaube schon, dass wenn ich jetzt zurückgucke auf das, was wir bis jetzt gemacht haben, dass wir schon immer Dinge getan haben, die wir zu dem Zeitpunkt für relevant gehalten haben. Dass es aber, also wo wir es immer noch deutlich besser machen können, ist es wirklich an ganz konkreten Ergebnissen lang zu hangeln und nicht nur, dass wir denken, hey, so könnte diese Welt aussehen, sondern zu sagen, okay, so könnte diese Welt aussehen, jetzt lass uns das mal beweisen oder widerlegen, um dann tatsächlich auch irgendwie weiterzukommen und das einfach wirklich hinzubekommen, konkrete Ergebnisse zu liefern und nicht nur diesen dort Fortschritt zu machen und da Fortschritt zu machen, der vielleicht am Ende gar nicht relevant ist, dahin zu kommen, wo wir eigentlich wirklich hinwollen. Und als Nummer drei würde ich dann, glaube ich, das Zeitmanagement aufstellen, weil also jetzt gerade auch noch mit anderen Dingen, die nebenbei laufen, aber ich glaube, es ist auch einfach generell relevant, es ist wirklich wichtig, einfach die Arbeit zu machen und wahrscheinlich auch immer genau die Arbeit zu machen, die gerade als große Herausforderung wirkt, weil das wahrscheinlich das ist, was wirklich relevant ist. Und ja, jetzt habe ich quasi den Buchtitel The Obstacle is the Way zitiert dadurch. Okay. Aber ich muss sagen, es ist einfach ein echt wichtiger Punkt, tatsächlich die Arbeit zu machen und nicht zu gemütlich zu werden, weil nichts ist wirklich so richtig stressig an dem Anfang, aber es wäre sinnvoll, diese Zeit zu nutzen.
Sehr spannend. Es waren jetzt sehr, ich würde sagen, allgemeingültige Startup-Tipps, die man theoretisch auch auf andere Bereiche übertragen könnte, nicht das Gesundheitswesen. Ich würde jetzt vielleicht Tina einmal nochmal fragen, was wären denn die auf das Krankenhaus spezifisch bezogenen Tipps?
Das wollte ich eh beantworten. Also.
Das passt gut, sehr gut.
Ich glaube, was wichtig ist, früh an den Patienten und mit den Patienten zu testen. Wir haben das in einer Selbsthilfegruppe unter anderem auch gemacht. Da hat man leicht Zugänge, die sind meistens ganz engagiert. Kann man einfach gut nutzen, um frühes Feedback zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, frühes Feedback. Dann, was wir jetzt gerade merken, was super hilfreich ist, sind einfach Partner aus der Wissenschaft oder halt aus dem Klinikbereich. Weil ich meine, der eine Punkt ist irgendwie dadurch klinische oder ja einfach Beweise aus der Anwendung zu finden, wie, also bei uns geht es ums Krankenhaus, deswegen brauchen wir das Krankenhaus auch in der Umsetzung. Und ich glaube, im Gesundheitswesen, da macht halt nicht die klassische Werbung den großen ausschlaggebenden Faktor, sondern gerade so ja, Reputationen aus wissenschaftlichen Bereichen sind viel wichtiger, weil das sind wahrscheinlich die Punkte, wo auch Ärzte, Therapeuten und andere sich informieren, was gerade so angesagt ist Und ja, deshalb also klinische Partner finden, suchen. Das waren jetzt zwei.
Sonst hätte ich noch einen, der tatsächlich jetzt einmal auch auf dem Gesundheitswesenbereich wäre.
Das war keine Kritik, also das war sehr gut, was du gesagt hast, aber mach das gerne.
Nee, aber es ist schon, soll ja auch themengebunden sein. Und zwar, der Punkt ist noch keine Angst vor der Medizinproduktezulassung. Mhm. Ah. Also für uns war das so eine riesige Hürde, die da stand, an der wir auch viel, viel Zeit verloren haben. Aber wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte, möchte ich, glaube ich, sagen, keine Angst davor. Dass die Gesetze, die dahinter stehen, sind zwar lang, aber die sind recht sinnvoll geschrieben und da steht ziemlich genau drin, was wir als Gründer tatsächlich erfüllen müssen und was da gemacht werden muss. Und ich glaube auch, dass da gar keine sinnlosen Sachen gefordert sind, sondern es sind alles wirklich sinnvolle Dinge, die dahinter stehen. Und was uns noch sehr viel weitergeholfen hat, sind alle möglichen Informationen von dem Jona-Institut, wo, also die haben einfach sehr, sehr gut übersichtlich dargestellt, was überhaupt relevant ist. Wir selbst haben keine Beratungsdienstleistungen von denen wahrgenommen, aber selbst die ganzen kostenlosen Informationen, die sie veröffentlicht haben, haben echt weitergeholfen, genauer zu wissen, wo wir eigentlich hingucken müssen. Und wenn das erstmal halbwegs klar ist, wo die wichtigen Sachen stehen, ist auch die Medizinproduktezulassung oder die eigene Zertifizierung gar nicht mehr das große Ding.
Natürlich ist es bei uns auf eine Risikoklasse 1 bezogen. Also wir sprechen natürlich da über andere Sachen in der 2 oder so. Also ja.
Ja, ja, aber gut, bei 1 macht es dann, denke ich, auch deutlich leichter, weil die Anforderungen geringer sind. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch irgendwo den Hashtag Werbung einbauen, weil das wir da Namen genannt haben des sehr bekannten Institutes. Ich sag mal noch ein paar andere Namen, Mediamarkt, Coca-Cola und so weiter. aber sehr, sehr interessante Insights, die ihr da gegeben habt. Ich denke auch gerade der Punkt zur Medizinprodukte-Zertifizierung ist einer, der sehr, sehr viele Startups aus dem Healthcare-Bereich beschäftigt und auch vor große Herausforderungen stellt. Ich finde es interessant, dass ihr da jetzt, habt ihr gar keine Beratung, überhaupt keine in Anspruch genommen? Oder ist das schon zertifiziert, Elia, oder noch nicht?
Das ist schon zertifiziert. Wir haben keine Beratung angenommen, die jetzt irgendwie mit einem Geldaustausch stattgefunden hat. Wir haben aber mit anderen Gründern gesprochen, die uns überhaupt mal die Hilfestellung gegeben haben, hey, so sah das bei uns aus. Und was uns das dann sehr weit weitergeholfen hat, ist überhaupt zu verstehen, was dahinter steht und was da eigentlich gefordert ist. So, dass wir uns jetzt auch sehr, sehr sicher sind, dass wir tatsächlich alles erfüllt haben, was da gefordert ist und das auch dementsprechend aufgeschrieben haben.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung. Auch Tipps von anderen einzuholen ist, glaube ich, aber auch immer eine gute Idee. Also von solchen, die diesen Prozess selber auch schon durchlaufen haben. Weil dabei lernt man ja so viel, dass man das theoretisch als Berater auch schon fast weitergeben könnte.
Ja, und es ist gar nicht so einfach, diese Leute zu finden. Also gefühlt gibt es davon nicht so wahnsinnig viele. Und auch so eine Community, die gar nicht so offen zugänglich ist, wie das jetzt in ganz vielen anderen Bereichen der Fall ist.
Das ist ein interessanter Hinweis. Also es gibt schon einige, aber die zu finden ist, glaube ich, dann tatsächlich die Herausforderung. Okay. Aber ihr habt ja jetzt, das war ja auch der Vorteil, dass ihr zur Zeit wart, 6 Tipps insgesamt gegeben. Also vielen Dank schon mal dafür. das war insgesamt schon ein sehr, sehr interessantes Interview bis jetzt. Ich würde, das mache ich zum Schluss von allen Interviews, jetzt gerne noch ein ganz kleines Spiel mit euch spielen. Das ist das Spiel der Wortassoziationen. Ich sage ein Wort und ihr sagt den ersten Satz, der euch dazu einfällt. Ich habe insgesamt 4 Begriffe, könnt ihr euch gerne abwechseln. Das kennt ihr, oder? Das Spiel?
Mhm. Wir kommen klar.
Ihr kommt klar, super. Dann würde ich jetzt mein erstes Wort sagen und wer auch immer gerne anfangen möchte, der darf das tun. Das erste Wort ist Krankenhaus.
Krankenhäuser sind eigene Welten.
Okay, interessant. Das zweite Wort für euch ist Schlaganfall.
War für mich ein sehr neues Thema, das aber sehr interessant ist und wo ich einen Unterschied machen kann.
Ah, okay. Euer dritter Begriff ist Innovation im Gesundheitswesen.
Wird unbedingt gebraucht, ist aber oft gar nicht so einfach.
Das ist wahr. Das sehe ich auch so. Und euer letztes Wort ist Zukunft.
Die ist hoffentlich offener für digitale Themen, sodass Änderung tatsächlich auch beim Patienten ankommen kann.
Ja, das wäre mein Wunsch auch. Den Satz hätte ich auch sagen können. Also, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn ihr möchtet, könntet ihr jetzt noch ein Schlusswort sagen und an unsere Zuhörer einen Wunsch, eine Bitte, eine, was auch immer ihr sagen wollt, richten.
Ja, also wir haben uns gefreut, mit dir zu sprechen, haben, glaube ich, viel über uns auch nochmal gelernt. Man lernt ja immer irgendwie in so einem Interview auch nochmal Sachen. Genau, und allen anderen Gründern wünschen wir viel Mut und Geduld.
Genau. Und wenn ihr in einem Krankenhaus arbeitet und Interesse an der Lösung habt, sagt uns gerne mal Bescheid. Wir sind gerne bei Evaluationsphasen dabei.
Das ist doch ein guter Appell. Ich hoffe, ihr findet dafür jemanden oder ganz viele natürlich. Lieber Dennis, liebe Tina, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit Elia. Das hört sich aber alles schon ziemlich gut an. Ja, das war sie, die dritte Interviewfolge mit Dennis und Tina von Elia. Und wie ich das sonst auch immer mache, möchte ich zum Schluss meine wichtigsten Learnings einmal kurz zusammenfassen. Zunächst einmal hat mich das Interview für ein ganz spezifisches Thema sensibilisiert, nämlich das nicht sprechen können oder das sich nicht verständigen können, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder während der Beatmung im Krankenhaus. Das ist für mich ein relevantes Problem, was mir vorher gar nicht so sehr bewusst war oder beziehungsweise wo ich nicht so viel drüber nachgedacht habe, dass die einfachsten Dinge schwierig werden, wenn man nicht kommunizieren kann, wie beispielsweise zu sagen, dass man Durst hat. Und wenn es dann eine Lösung dafür gibt, wie zum Beispiel die Elia-App, finde ich das großartig, dass Healthcare-Entrepreneure dazu beitragen, so ein wichtiges Problem zu lösen. Bei der Produktentwicklung fand ich spannend, dass die App nicht zu kindlich wirken sollte. Also, dass ein Produkt, wenn das für erwachsene Menschen gedacht ist, denen nicht das Gefühl gibt, auch wenn sie nicht mehr sprechen können, dass sie jetzt auf einmal wieder ein Kind sind. Also da bei dem Design und bei der Usability schon darauf geachtet wird, dass man den Menschen dennoch ernst nimmt und eine möglichst, ja, angenehme User Experience, um das in der Produktsprache auszudrücken, an den eigentlichen Bedürfnissen orientiert, gewährleistet. Das fand ich sehr wichtig, die Erkenntnis. Als Learning für Gründer fand ich einen Satz sehr wichtig, den Tina gesagt hat. Und das war der Satz, dass sie, bevor sie damit angefangen hat, gar nicht wusste, wozu sie eigentlich alles in der Lage ist. Sprich, sie ist während des Prozesses über sich hinausgewachsen und das ist was ich am Gründen liebe. Das heißt, wir lernen so viel über uns selber und auch über unsere Fähigkeiten und wir lernen so viel dazu und können eigentlich so viel mehr, als wir vorher vielleicht jemals für möglich gehalten haben. Vielleicht geht dir das jetzt auch so, dass du denkst, du kannst bestimmte Dinge nicht, aber das kannst du alles im Prozess lernen. Auch die Aspekte bezogen auf als Paar gründen fand ich ganz besonders spannend, ja, was man da tun kann, um Konflikte zu vermeiden oder auch, ja, vorzubeugen, die Grundregeln oder die Grundbedingungen zu definieren, auch schriftlich, auch die rechtlichen Dinge im Sinne von Verträgen oder von, ja, Vereinbarungen. Das fand ich einen ganz wichtigen Tipp. Und gleichzeitig natürlich auch das offene Miteinander sprechen. Also Offenheit und Transparenz in allen Arten von Beziehungen ist, denke ich, unglaublich wichtig. Ob das jetzt Gründen als Paar ist oder als Gründerteam. Offenheit und klare Definition von Rahmenbedingungen, da kann man einiges von den beiden lernen. Auch die Tipps, die die beiden selbst gegeben haben, achte auf dein Zeitmanagement, die Arbeit muss eben gemacht werden. Teste frühzeitig mit Patientinnen und Patienten, mit Usern dein Produkt und such dir Partner aus der Wissenschaft, aus Kliniken, je nachdem, wo dein Produkt genutzt werden soll. All das fand ich unglaublich wertvoll und da sollten sich andere definitiv dran orientieren. Ich danke dir jetzt erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, bis zum Schluss zu hören. Wenn du mehr über Elia wissen willst, schau doch gerne in der Beschreibung von dieser Folge. Da habe ich alle wichtigen Informationen verlinkt. Folg auch gerne und abonniere dieses Podcast-Erlebnis, was du heute erleben durftest. Gib dem Podcast eine positive Bewertung auf den Plattformen, damit er höher gerankt wird, damit noch mehr Menschen davon profitieren können, die sich dafür interessieren. Das finde ich ganz wichtig. Es geht hier ja um das Wissen vermitteln und das Weitergeben. Ich freue mich auf deinen Besuch bei der nächsten Folge. Dein Tobias.